Wir starten heute in eine neue Serie. Es gibt so viel, was man nicht muss. Und für diesen Start möchte ich euch mit hineinnehmen in unseren Pastoren-Chat. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo der Paul, wo der Uwe und ich drin sind. Und dort hat der Paul folgendes Bild gepostet. Ihr seht hier die Tür von dem Haus nebenan, von der Neuhauser Straße 3. Und es war so, dass vor längerer Zeit uns die Nestschaukel vom Spielplatz gestohlen wurde. Und deshalb waren wir wie in Alarmbereitschaft und haben gedacht, okay, wir müssen gut beobachten, was da passiert. Und dann schickt er so ein Bild, im Schloss liegt eine Haarnadel. Er hat es kommentiert und hat gesagt, Nadel in der Tür zu einer der Türen des Kinderhauses. Adrian hat es gefunden und rausgenommen. Der Uwe schreibt zurück, sieht für mich recht professionell aus. Zu stehlen gibt es da ja eigentlich nicht viel. Vielleicht Manu fragen, was wir machen sollten. Manu ist ein Polizist aus unserer Gemeinde. Da schreibt der Paul zurück, ja, vielleicht müssen doch in die Richtung Videoüberwachung gehen. Vielleicht müssen wir doch in die Richtung gehen. Jetzt zeige ich euch meine Antwort. Danke, diese Komplimente gebe ich gern meiner Tochter weiter. Sie war das. Hatte das gestern auch so entdeckt, habe die Haarklammer nicht gleich rausbekommen, wäre heute mit Werkzeug gekommen. Also ich fand das so ein spannendes Bild, so ein lustiges Bild auch. Meine Tochter hat ja irgendwie Detektivclub gespielt. Und als ich an die neue Serie gedacht habe, es gibt so viel, was man nicht muss, ist mir dieses Bild von dieser Tür in den Sinn gekommen. In der Hoffnung, dass es, wenn es um diese Botschaften in dieser Serie geht, dass es euch in eurem Herzen nicht genauso geht wie der Tür, dass die verschlossen ist und wir da mit unseren Botschaften versuchen, an der Tür rumzumachen und eure Herzenstür aufzukriegen. Sondern ich würde mir wünschen, dass eure Herzenstür für diese Botschaft offen ist, weit offen ist und dass Gott in euer Leben sprechen darf. Für diese neue Serie möchte ich mir auch Unterstützung dazu holen und habe einen alten Freund von mir, von uns als Ehepaar gefragt, ob er uns helfen könnte, immer wieder Kommentare zu dieser Serie zu geben. Ich stelle ihn euch mal ganz kurz vor. Das ist der Bernhard mit seiner Familie. Der Bernhard ist Prediger, Evangelist und noch viele Sachen mehr. Ich habe das mal versucht aufzuschreiben. Er ist Vater, er ist Schlosser, er ist Maschinenbautechniker, Prediger, Evangelist, Sozialdiakon, Sozialarbeiter, Notfallseelsorger. Er ist Dozent am TSC, am Krishona und er ist Kaiserslautern-Fan. Und wenn du was von deutschen Fußball verstehst, dann weißt du, dass man, um Kaiserslautern-Fan zu sein, wirklich auch die Notfallseelsorge-Ausbildung braucht. Also genau, er ist ein leidenschaftlicher, also er hat gerne Fußball. Der Bernhard hat uns getraut, die Liska und mich, ist ein langjähriger Freund so von der Familie. Und ich habe ihn gebeten, die Predigten jeweils zu kommentieren, weil er in seinem Leben schon zwei solche seelischen Knockouts hatte. Und ich wie wollte, dass wir nochmal diese Perspektive auch in diese Predigtserie bekommen. Ich habe ihn gebeten, so kurz, aber ganz so kurz war es dann doch nicht, aber kurz mal über seine Geschichte zu erzählen. Und er hat den ersten Clip mitgebracht.
Guten Morgen, ja. Mein Name ist Bernhard Kohlmann. Ich denke, der Simi hat mich ja schon vorgestellt. Ich wollte euch als Gemeinde nochmal beglückwünschen zu den zwei, zu Liska und zu Simi, das sind ganz, ganz prima Leute und die sind von ganzem Herzen sind die dabei. Und das ist ein Schatz, wenn man das hat als Gemeinde. Eine Person im Alten Testament, die liegt mir sehr nahe, sehr am Herzen, und das ist der Elia. Und der Elia, der hat für Gott gekämpft, für Gott geeifert. Und ist aber dann nach seinem Kampf am Bach Krit letztendlich wirklich in so eine Art Erschöpfungsdepression gefallen. Er hat Ängste entwickelt, die für ihn real waren, aber für uns, die wir das lesen, eigentlich unwahrscheinlich waren. Und genau diese Phase hatte ich auch in meinem Leben. Wir haben 11 Jahre lang in einem Projekt gelebt. Ich habe das Projekt gegründet. Wir haben Jugendliche aufgenommen im Alter von 14 bis 15 in Bereitschaftspflege und Vollzeitpflege und haben wirklich 11 Jahre lang für Gott geeifert. Und dann kam die Zeit, wo wir das Projekt beendet haben, wo wir schon gemerkt haben, ja, wir zeigen Symptome der Erschöpfung. Und dann musste ich aber nochmal ein Haus umbauen, weil das schwierig ist, die Wohnsituation hier in Lörrach. Und nach dem Ausbau von dem Haus hat es bei meiner Seele der Stecker komplett weggezogen. Ich habe das gemerkt, dass ich beim Arbeiten angefangen habe, mich nicht mehr konzentrieren zu können, konnte das Sitzen nicht mehr richtig zu Ende bringen, war anwesend, aber wie nicht mehr da. Also die Leute haben mir signalisiert, ich habe zwar angeschaut, aber ich war in meiner Welt, in einer anderen Welt. Das war auch so. Meine Seele hat sich einen neuen Weg gesucht. Ich war in der Welt der Ängste und der Möglichkeiten, habe angefangen, Gedanken zu kreisen. Ängste haben Raum gefunden in meiner Seele und sich dort eingenistet. Das hat wiederum bewirkt, dass ich nicht mehr schlafen konnte, immer nachts um 3 aufgewacht bin und Ängste entwickelt habe, bis dahin, dass der Punkt kam, wo meine Frau gesagt hat, um unserer Ehe willen, du musst was unternehmen, zu einem Facharzt, vom Facharzt in die Fachklinik. Und dort war ich 5 Wochen in einer christlichen Klinik, in der psychiatrischen Abteilung. Und dort habe ich unglaublich Menschen kennengelernt, die Ähnliches erlebt haben, so wie ich, die geeifert haben für Gott. Ganz tolle Begegnung gehabt mit einem Olympiasieger, der die Goldmedaille, der Bronze geholt hat bei einer Firma, 400 Meter Staffel. Und mich mit denen Menschen unterhalte. Er selbst war Motivationstrainer. Und in der Zeit, klar, lernt man sich wieder neu kennen, bekommt Werkzeuge in die Hand, die Ängste wieder in den Griff zu bekommen. Das Interessante war, dass niemand, weder Ehefrau noch Freunde noch Therapeute noch Ärzte gesagt haben, hör auf mit der Notfallseelsorge, sondern einfach gesagt haben, okay, jetzt ist Pause, deine Seele wird sich erholen und dann kommst du auch wieder zurück und mach das weiter, was du kannst. Und so war es auch. Ich kam wieder zurück und ist jetzt 1 Jahr her. Was geblieben ist, ist immer der Morgen. Der Morgen, die erste Stunde des Morgens, ist immer so ein gewisses Grauen. Genauso wie der Elia habe ich es auch erlebt, dass Gott nicht brachial gekommen ist durch Sturm, durch Wasser, durch Feuer, sondern durch leise Stimme. Ich hätte nie gedacht, dass so Dinge wie Musiktherapie bei mir irgendwas bewirken oder anschlagen, aber so war es. Und das Ganze macht einen demütig, weil das hat ja auch irgendwas mit Scheitern zu tun im Leben. Man wird demütig, wenn man auf einmal wirklich auf dem Grund der Seele sitzt und die Hilfe der anderen Menschen braucht. Ich glaube, erst wenn man erfahren hat, dass man selbst Hilfe braucht, ist man auch richtig in der Lage, Hilfe zu geben. Ja, aus diesem Erlebnis heraus und aus der Tiefe heraus erzähle ich auch alles dann zu dem Thema, das euch jetzt begleitet, dass ihr das mal als Hintergrund von mir wisst. Ich mag das Rennradfahren, den Ausdauersport, brauche das eben auch für meine Seele, um zu kompensieren, auch meine Einsätze zu kompensieren. Und klar, der Körper, der meldet sich relativ schnell durch Krämpfe, durch Dinge. Also der Körper macht relativ schnell zu, wenn er nicht mehr mag. Bei der Seele ist es kritisch. Bei der Seele, die erträgt viel. Und jetzt ging gerade der Einsatz runter vom Kriseninterventionsteam. Aber ich bleibe hier sitzen und erzähle das jetzt zu Ende und werde dann zu einer Predigt fahren nach Meersburg, weil andere Menschen rausfahren. Das ist auch etwas, was man dann lernt, dass ich gar nicht so wichtig bin, sondern dass es auch andere gibt, die an meine Stelle treten. Alles gut. Ja, die Seele, wenn die Seele mal zumacht, dann ist es schwierig. Also es ist schwierig und es dauert viel Zeit und es kostet viel Kraft, bis die Seele wieder so weit im Gleichgewicht ist. Ich glaube auch nicht, dass man nach so einem Tief derselbe Mensch ist wie vorher. Im Positiven wie im Negativen. Und darum wird es hier gehen in der nächsten Zeit und da werde ich euch auch immer mal wieder teilhaben lassen an meinem Leben.
Also der Bernhard wird uns begleiten in dieser Serie und wie nochmal eine neue Perspektive auch mit hineinbringen. Ich möchte noch beten, dass wir wirklich unsere Herzen öffnen für diese Serie, für diese Botschaften von Gott. Herr Jesus, hab du Dank von Herzen möchte ich dir Danke sagen, dass du heute Morgen mit uns unterwegs bist. Ob wir hier im Raum sind, im Saal sind, im Gebäude sind, ob wir bei den Kids, bei den Teens sind oder ob wir von zu Hause aus schauen. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dir unsere Herzen aufmachen, dass du zu uns sprechen kannst. Danke, Herr Jesus. Amen. Es gibt so viel, was man nicht muss. In dieser Serie geht es nicht darum, über die Maßnahmen vom Bundesrat zu sprechen, sondern um die Einfachheit des Lebens. Ich beobachte, oder es kommt mir immer mal wieder so eine Art von neuen Büchern entgegen. Meistens sind es so Toilettenbücher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Bücher, die man auf dem Klo liest. Und die haben den Titel 101 Sachen, die du tun musst, bevor du stirbst. Oder 101 Horrorfilme, die sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Oder 101 Biersorten, die sie trinken sollten. Und ich habe mal reingeschaut in solche Bücher und habe euch mal meine Highlights daraus mitgebracht. Erreiche deinen idealen Fitnesszustand. Wäre was für euch vielleicht? Sing vor Publikum. Und ich habe gedacht, naja, heute ist meine Chance. Jetzt seid ihr hier. Aber dann dachte ich, naja, ihr dürft nicht mitsingen. Ja, dann ist es auch schade für euch. Also lasse ich es mal lieber. Einen Spagat können. Es ist nie zu spät. Auf dem Cover einer Zeitschrift sein. Ich hatte mir hier gedacht, naja, ich versuche mal den Uwe zu manipulieren. Vielleicht bildet er mich ab auf der Ringstraß-Zeitung. Dann könnte ich hier schon mal einen Haken machen. Mit Delfinen schwimmen. Mich einen Tag lang über nichts beschweren. Spannend, vielleicht könnte es auch eurem Partner vorschlagen. Oder im Regen küssen. Also ich kann euch sagen, hey, wenn das nächste Mal Regen bei uns ist, dann werde ich die Liska nehmen und werde rausgehen mit ihr und werde sie knutschen. Dann kann ich da dahinter auch einen Haken setzen. Und ich habe mir so überlegt, hey, was stecken da eigentlich für Gedanken dahinter, hinter diesen Büchern? Und ich denke, dass da ein Umdenken stattfindet von der Dankbarkeit für alles, was man erleben durfte, hin zu einem Bedauern all dessen, was man verpasst hat. Also das Leben und das, was wir leben, ist doch schon so bedeutungsvoll. Aber jetzt auf einmal muss ich auch alles bedauern, was ich nicht erlebt habe, was ich nicht gemacht habe, welchen Film ich noch nicht geschaut habe, welchen Horrorfilm ich verpasst habe, welche Biersorte ich verpasst habe, weil ich noch keinen Spagat kann, wenn ich noch nicht vor Publikum gesungen habe. Also ein Umdenken von dieser Dankbarkeit für alles, was ich erlebt habe, hin zu diesem Bedauern nach dem, was ich verpasst habe. Epikur, ein griechischer Philosoph, sagt einmal, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinem Reichtümern hinzu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen. Und er beruft sich hier auf Schriften, die davon ausgehen, dass Begrenzung Freiheit bringen. Also einfach mal Nein zu sagen, einfach mal zu sagen, ich muss es jetzt nicht tun, bringt Freiheit und schafft Raum für was anderes, dass es sich entwickeln darf. Es gibt so viel, was man nicht muss und noch nicht einmal braucht. Ich denke dort an einen Geschäftsmann. Dieser Geschäftsmann war gestresst unterwegs und hat sich gesagt, hey, ich brauche unbedingt ein paar Tage Ruhe. Und er überlegt so, wo er hin könnte und kommt dann auf die Idee, in ein Kloster zu gehen. Und er geht dort für 3-4 Tage hin und die Brüder empfangen ihn herzlich und sie zeigen ihm allen alles und erklären ihm die Essenszeiten, die Gebetszeiten und sagen ihm, es ist alles freiwillig. Und dann steht dieser Bruder in der Tür und sagt diesem Mann, wenn Sie noch irgendetwas brauchen, sagen Sie es uns. dann zeigen wir ihnen, wie man darauf verzichtet. Wir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, Simi, diese Anforderungen, die an mich gestellt werden in meinem Leben, denen genüge ich nicht. Ob das von der Familie ist, ob das beim Beruf ist, ob das aus dem Beziehungsumfeld ist, die sagen mir, Simi, ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's nicht, diese Anforderungen, die an mich gestellt werden, denen zu genügen. Kennst du solche Situationen aus deinem Leben, wo du sagst, ich schaffe es nicht? Ich schaffe es einfach nicht. Situationen, wo du sagst, diese Anforderungen, die an mich gestellt werden, denen schaffe ich es nicht zu genügen. Ich möchte dich fragen, wer hat uns den Gedanken eingepflanzt, dass wir es schaffen müssen? Wer hat uns gesagt, dass wir es schaffen müssen? Wer ist es in deinem Leben, der dir sagt, dass du es schaffen musst? Ist es dein Partner? Ist es Menschen aus deiner Umgebung? Sind es deine Kinder? Ist es dein Chef, derjenige, der mit dir arbeitet? Ist es deine Mutter, dein Vater? Wer sagt ihr, dass du es schaffen musst? Ist es dein Glaube? Und wer überhaupt legt fest, was Schaffen und Genügen heißt? Wer legt es in deinem Leben fest? Wer bestimmt es? Wer bestimmt die Anforderungen in deinem Leben? Dieses Thema zieht sich auch durch die Bibel. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die schon über 3500 Jahre alt ist. Aber das gleiche Thema bespricht. Also dieses Thema ist nichts Neues, es ist nichts von unserer Zeit, sondern es ist schon sehr lange da. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Situation, wo die Israeliten in Ägypten sind und dort Sklaven sind. Gott befreit sie aus Ägypten, aus dieser Situation, wo sie Sklaven sind. Aber als sie Sklaven waren, da haben sie gearbeitet und geschuftet. Und ihr Rhythmus war arbeiten, schaffen, schuften, schlafen. Arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, oder? Und sie mussten produzieren und produzieren, leisten und leisten. Und wenn sie nicht genug geleistet hat, dann gab es dort den Sklavenantreiber und der hat sie angetrieben und auf Hochtouren gebracht. Es gab vielleicht so 2 bis 3 Feiertage, die sie hatten damals, wo sie nicht arbeiten mussten. Sonst waren sie in diesem Rhythmus von schaffen, schlafen, schaffen, schlafen, schaffen, schlafen. Mehr produzieren, mehr produzieren, mehr produzieren. Das war ihr Lebensinhalt. Und das hat sie als Volk, als Israeliten stark geprägt. 400 Jahre der Sklavenarbeit hat ihre Identität und ihr Denken über diese Welt massiv geprägt. Und zwar in ein angstmotiviertes Denken hinein. Sie wurden angetrieben von dieser Angst. Oh, wenn ich jetzt nicht schaffe, wenn ich es nicht schaffe, richtig zu produzieren, zu leisten, dann werde ich wieder mit der Peitsche von diesem Sklavenantreiber eine überbekommen. Und ich möchte dich mal fragen, wie das in deinem Leben aussieht. Hast du Antreiber in deinem Leben? Nicht jeder Antreiber ist negativ. Aber hast du in deinem Leben negative Antreiber, die dich immer wieder pushen, wo du aus Angst heraus handelst und entscheidest? Wie sieht es in deinem Leben aus? Gott befreit sie aus dieser Situation. Aber Gott befreit sie aus diesem Land und lehrt sie einen neuen Weg, Mensch zu sein. Ein neuer Weg, um in der Welt zu leben und einen Platz in ihr zu finden. Gott realisiert es und sagt, ich muss diese Identität verändern, ich muss dieses Denken, dieses angstmotivierte Handeln und Entscheiden verändern. An diesem Punkt muss ich diesem Volk lernen, wieder neu Mensch zu sein. Hey, und vielleicht stehst du in deinem Leben an einer ähnlichen Situation, wo du wieder lernen musst, neu Mensch zu sein. Wo du wieder lernen darfst, neu Mensch zu sein. Und Gott macht es und gibt ihnen 10 Regeln. Und eine Regel davon ist diese. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Hey, ist das nicht ein wahnsinnig sympathischer Gott? Also von seinen Top-10-Regeln ist eine davon, mach einen Tag frei. Cool, oder? Aber das fällt uns gar nicht so leicht, diesen Tag frei zu machen, innezuhalten und zu sagen, okay, an diesem Tag mache ich mal gar nichts. Gott wusste, ich muss jetzt an diesem Punkt den Israeliten im Raum eine Zeit schaffen, wo sie einfach sein dürfen, wo sie einfach dran denken dürfen, sie sind jetzt nicht mehr in Ägypten. Und diese Idee war brandneu damals, weil damals war das so, wenn du nicht gearbeitet hast, hast du auch nicht gewusst, was du am Abend isst. Und jetzt sagt auf einmal Gott, und an diesem Tag kannst du mir vertrauen. Ich werde für dich sorgen und du darfst einfach sein. Du musst nicht produzieren, du musst nicht mehr in diesem ägyptischen Denkmuster sein, wo du produzieren und leisten musst, sondern an diesem Tag darfst du einfach sein und wissen, du bist trotzdem geliebt von mir. Der Sklavenmeister sagt immer wieder, dein Wert basiert auf dem, was du produzieren kannst. Und Gott sagt, du bist geliebt. Nur weil du bist. Hey, welche Stimme ist lauter in deinem Leben? Wann spricht diese Stimme zu dir, wo dir sagt, du bist nur was, wenn du produzierst, wenn du machst, wenn du irgendwas erfüllst, was andere für Anforderungen an dich haben? Und wann spricht diese Stimme zu dir, wo dir Gott sagt, du bist geliebt, nur weil du bist? Jesus sagt im Markus-Evangelium, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus sagt uns hier, hey, es geht nicht darum, dass du diese Regel krampfhaft einhältst, sondern diese Regel soll dir helfen, soll dich befreien, soll dir sagen, hey, es genügt einfach zu sein. Und vertrau mir, ich versorge dich. Und dieses Prinzip steht auch hinter dem 10., hinter dem Ruhejahr für den Acker und hinter dem Jubeljahr und dem Erlassjahr. Gott hat seinen Menschen an diesem Punkt auf dem elementarsten Level gelernt, ihm zu vertrauen. Eine Art zu leben, die auf vertrauensbasierendem Denken und Handeln funktioniert. An diesem Punkt musste Israel vertrauen und sagen, Gott versorgt uns und ich darf einfach sein. Diese Serie und dieser Titel ist inspiriert von einem Buch von Thomas Sjödin. Es gibt so viel, was man nicht muss. Und dieser Autor, der hat eine ganz spannende Lebensgeschichte. Er hat 3 Kinder und 2 von den Kindern haben eine Hirnhauterkrankung und man merkt es am Anfang nicht stark, aber dann fangen die nicht an zu sprechen, sie fangen nicht an zu laufen und man merkt, es geht ihnen nicht gut. Und er beschließt dann und sagt, okay, ich reduziere mein Arbeiten und arbeite nur noch am halben Tag und die andere Zeit investiere ich in die Familie. Und er beschreibt es, wie das Familienleben trotz diesen Schwierigkeiten wunderschön ist und immer wieder wunderschöne Seiten hat. Er beschreibt, dass der eine Sohn gern Türme baute. Und so baut er mit seinem Rollstuhl da diese Türme. Und der andere Sohn, der wartet nur drauf, bis der andere wegschaut und ihn endlich umwerfen kann. Und wenn der andere weg ist, dann kommt er mit seinem Rollstuhl angerollt schnell und schmeißt ihn um. Und so erzählt er, dass es einfach wunderbare Ereignisse immer wieder in seinem Leben gab. Aber als der erste Sohn dann 10 Jahre alt wird, wird es schwierig. Er kriegt Probleme mit dem Atmen und es wird schwieriger. Sie bekommen immer mehr Frust und Angst. Und sie kämpfen 2 bis 3 Jahre lang. Das ist wirklich ein Lebenskampf. Und sie verlieren diesen Lebenskampf und die Kinder sterben. Und er beschreibt, dass diese Situation, dieses Erleben sein Leben verändert haben, ihn als Person verändert haben. Und er formuliert einen Glaubenssatz für sein Leben, das inspiriert ist von seinen Söhnen. Und dieser Glaubenssatz geht so: Man muss nicht genügen. Es genügt, dass man da ist. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Bonus. Man muss nicht genügen. Es genügt, dass man da ist. Du musst nicht genügen. Es reicht, dass du da bist. Herr, und ich wünsche mir, dass an diesem Punkt euer Herz aufgeht. Dass ich nicht mit der Haarnadel kommen muss und jetzt eure Herzenstür aufmacht, sondern dass ihr diesen Satz ganz tief in euer Herz lasst. Es genügt, dass du da bist. Es genügt, dass du da bist. Du musst nicht genügen. Wer auch immer dir das einreden möchte, es genügt, dass du da bist. Und wisst ihr, wenn ich an diesen Punkt komme, dann kommen bei mir Stimmen. Und die sagen, aber was, wenn ich es nicht schaffe, es fertig zu machen? Dann sagt Gott dir, vertrau mir. Aber was, wenn ich wirklich nicht fertig machen kann? Dann sagt Gott dir, vertrau mir. Aber was, wenn wir nicht alle Ernte oder alle Arbeit eingebracht haben? Dann sagt Gott dir, vertrau mir. Aber was, wenn noch Arbeit liegen bleibt? Ja, dann sagt Gott, vertrau mir. Aber was, wenn ich nicht da bin? Wer macht dann? Gott sagt dir, vertrau mir. Aber was, wenn? Ich weiß nicht, was dein Wenn ist. Aber Gott sagt dir, vertrau mir. Ich will euch mit hineinnehmen in ein Gespräch zwischen einem Psychologen und einem Referenten, der auch über diese Thematik spricht und immer wieder vor Christen über diese Thematik spricht. Und er ruft ihn an und er sagt ihm, hey, das kotzt mich an. Diese Christen, die sagen mir immer wieder, ja, es gibt nichts Wichtigeres, als vor den Füßen von Jesus zu sitzen und diesen Tag zu haben, wo man innehält und ruht. Und dann passiert so wenig in ihrem Leben. Sie setzen das oft so wenig um. Manchmal gibt es so zaghafte Versuche, aber dann sagen die Leute nach einer Weile, naja, ich mache einfach so weiter, wie es vorher war. Und der Psychologe, der fängt an zu lachen. Und der Referent ist sauer, oder schon? Und der Psychologe lacht und sagt ihm, hey, es ist viel zu viel, was du diesen Leuten zumutest. Wenn du mit dieser Idee kommst, einen Tag innezuhalten, dann müssten sie sich auseinandersetzen mit ihrem Leben. Sie müssten es ruhen lassen und sich überlegen, was treibt mich denn an? Wovon bin ich denn angetrieben? Und das können sie nicht, weil es würde sie umbringen, aus ihrem hektischen Leben auszusteigen. Sie haben Angst, Todesangst daraus. Sie können und wollen nicht aussteigen, weil sie an diesem Moment realisieren würden, von was ich denn angetrieben bin. Und davor haben sie Angst. Das würde ihr Selbstbild zerstören. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Angst, innezuhalten und dir zu überlegen, von was bin ich denn eigentlich angetrieben? Von welchen Ansprüchen, von welchen Anforderungen, von welchen Meinungen, von welchen Worten bin ich in meinem Leben angetrieben? Was ist mein Antreiber? Hast du Angst davor, innezuhalten? Können wir innehalten? Kannst du innehalten? Was löst in uns den Widerstand dagegen aus? Ich glaube, die Antwort darauf ist Scham. Scham ist das höchst schmerzhafte Empfinden oder die Erfahrung, von Grund auf fehlerhaft, mangelhaft, wertlos zu sein und als Mensch in entscheidender Hinsicht zu genügen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo uns abhält, innezuhalten. Wenn wir innehalten, dann kommt bei mir immer wieder diese Stimmen, die sagen, ja, na, ich bin nie gut genug oder ich bin nie wirklich sicher oder ich bin nie wirklich perfekt, ich bin nie erfolgreich genug. Deshalb muss ich weitermachen, weiter produzieren. Der Glaubenssatz, und das ist auch das, was mit dem Sabbatgebot kommt, ist folgender: Man muss nicht genügen. Es genügt, dass man da ist. Man muss nicht genügen. Es genügt, dass man da ist. Wisst ihr, wenn wir unser Leben immer voll bombardieren mit Sachen und immer mehr machen müssen und immer mehr Anforderungen erfüllen wollen, dann kommt der Punkt, wo wir für unser Umfeld und für uns selbst unausstehlich werden. Ihr merkt es vielleicht dann, wenn eine Drucksituation kommt, dann seid ihr sofort auf 180, oder? Der Stress, der wird immer stärker. Man merkt es vielleicht, dass man nicht mehr schlafen kann. Man merkt es auch an so Sätzen wie, ich kann gar nicht krank sein. Und man wird unausstehlicher. Und man geht über eine Grenze hinaus und irgendwann zerstört einen das. Man kriegt ein seelisches Knockout. Aber wisst ihr, das schönste Geschenk, das ich denen machen kann, die ich liebe, mich auszuruhen, Gott zu vertrauen, zu wissen, mein Sein allein genügt. Deshalb gibt es in deinem Leben so viele Dinge, die du nicht musst. Es gibt so viel, das du nicht musst. Was ist es in deinem Leben? An welcher Stelle in deinem Leben musst du sagen, ich muss nicht genügen. Es reicht, dass ich da bin. Wo wirst du angetrieben? Und ist dieser Antreiber positiv oder negativ? Willst du den überhaupt in deinem Leben haben? Es gibt auch positive Antreiber. Aber willst du diesen negativen Antreiber, negative Anforderungen, die an dich gestellt werden? An welchem Punkt sagst du, ich schaffe es nicht? Und müsst vielleicht noch mal genau hinschauen, ob das überhaupt sein muss in deinem Leben. Wir fragen jetzt mal den Bernhard, was er dazu hält.
Hallo zusammen, genau. Mein Business ist jetzt, ich bekomme die Predigt vom Simi und ich lese sie mir durch und dann darf ich einige Kommentare dazu ablassen. Zu der Predigt, die ihr heute hört. Erstmal riesen Haken dran. Würde ich alles so erstmal bejahen und sage, ja, ist so. Ist auch gut beschrieben, gut umschrieben. Ich gucke immer nach unten, weil ich hier meinen Zettel vor mir habe. Am Invis, also ich finde das... Das Wichtigste im Leben ist, in Beziehungen zu investieren, mit Sicherheit. Das ist wahrscheinlich das Wertvollste, was ich tun kann in meinem Leben. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich hatte schon zweimal in meinem Leben so einen seelischen Knockout, weil ich auch Grenzen wahrscheinlich überschritten habe. Ich komme da gleich nochmal zu dem Thema. Und in dieser Zeit habe ich gelernt, dass wenn man morgens aufsteht, arbeitet, Kinder hat oder keine Kinder hat, wie auch immer, den Tag bewältigt, dass man das am Abend feiert und sagt, ich habe diesen einen Tag bewältigt und das feiere ich. Das war für mich schon mal eine wichtige Information und so halte ich das auch. Ich habe euch einen Text mitgebracht und finde es ein sehr spannendes Thema. Und zwar geht es darum, das ungelebte Leben.
Ihr findet ihn auf dem Gottesdienstblatt.
Das ist von Karl Jaspers. Er sagt, wir sind zur Freiheit berufen oder verurteilt und daher immer wieder genötigt, das Wirkliche aus dem Möglichen auszuwählen, gelebtes Leben und ungelebtes Leben voneinander zu sondern. weil der Möglichkeiten immer ungleich mehr sind, als sich verwirklichen lässt, übertrifft die Fülle des Nicht-Gelebten in unvorstellbarem Maße das kleine Reich des wirklich Gelebten. Unvermeidlich bleiben wir daher auch immer hinter unseren Möglichkeiten zurück und können mögliche Existenz nicht verwirklichen. Wir bleiben uns selbst etwas schuldig. Das Verwirklichte geht als Erlebnis, Erfüllung, als Leistung oder Werk in unsere gelebte Vergangenheit ein und erscheint so wirklicher, tatsächlicher als das Ungelebte. Jetzt sagt der Autor aber weiter, dass das Ungelebte birgt aber eine Stärke in sich, und zwar ist das eben, dass wir durch das, was wir in unserem Leben nicht verwirklichen konnten, entsteht Hoffnung, die Sehnsucht und die Wünsche, etwas zu verwirklichen. Und das ist eben auch in uns drin. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ich schaue gerne Filme, und es gibt den Film von Baker Vance, die Legende von Baker Vance, und da geht es darum, um einen jungen Mann, der durch einen Einsatz im Ersten Weltkrieg seinen Lebensschwung verloren hat. Es geht auch um Golf, um den Schwung, den hat er verloren. Und er wird begleitet von Will Smith, seinem Caddy. Und er kommt während eines Golfturniers nochmal an diesen Punkt, wo er nochmal auf diesem Schlachtfeld steht, nochmal das Trauma erlebt und wie einbricht und erkennen muss, dass man das Leben nicht gewinnen kann. Das sagt der Caddy zu ihm. Man kann das Leben nicht gewinnen. Man kann es nur spielen. Man kann das Leben nur leben. Und das ist auch etwas Wichtiges. Ne? Wir können das nicht gewinnen. Wir denken immer, wir können die Dinge gewinnen, aber wir können das Leben nicht gewinnen. Wir können es einfach nur leben. Und das ist etwas, sehr wichtig ist im Leben, finde ich, das zu erkennen. Wir haben sowieso keine Kontrolle über unser Leben. Als Notfallseelsorger kann ich euch das sagen, es gibt keinerlei Kontrolle über das Leben. Wir können das Leben gut planen, aber wir können es nicht kontrollieren. Jetzt nochmal zum anderen. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich den alten Privé gefahren bei euch in eurem wunderschönen Ländle. Das sind 4 Pässe am Stück mit dem Rennrad, 5300 Höhenmeter bei 170 Kilometer. Und ich habe das gefahren, weil ich meine Grenze und über die Grenze hinausgehen wollte. Und das ist auch dort passiert. Ich bin 10 Stunden war ich unterwegs mit dem Fahrrad und ich bin über meine Grenze raus. Also ich hatte wirklich danach 3-4 Tage Herzrhythmusstörungen und so weiter. Warum macht man sowas? Weil ich finde es auch wichtig, manchmal über die Grenze hinauszugehen. Ich glaube auch, dass man im Reich Gottes, wenn man diese Hoffnung hat und wenn man diese Sehnsucht hat, dass was geht, dass wirklich auch Grenzüberschreitungen notwendig sind, dass Gott uns aus unserer Komfortzone rausholt und uns in etwas hineinführt, in ein Land hineinführt, das wir nicht denken, dass wir bewältigen können. Und die Lanze möchte ich doch noch brechen zum Schluss. Also alles ja, alles abhake, alles richtig, und trotzdem gibt es mal Zeiten im Leben, da gehen wir über die Kante. Da tauchen wir die Füße rein in den Jordan und wissen nicht, ob er sich teilt. Und dann wird es wieder ruhiger. Und das wünsche ich euch, diese Ausgewogenheit, wenn es dran ist, mal über die Grenze zu schieben und im Grunde genommen zu sagen, okay, ich lebe mein Leben, es gibt ein ungelebtes Leben, und dieses ungelebte Leben sind die Möglichkeiten, die ich einfach nicht verwirklichen konnte, und so what. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.
Also ich möchte euch nochmal mit dieser Frage konfrontieren. Wo in deinem Leben hast du Situationen, wo du sagst, ich schaffe es nicht? Wo in deinem Leben hast du Situationen, wo du merkst, die Anforderungen, die an mich gestellt werden, denen genüge ich nicht? Und dir zu überlegen, was ist dein Antreiber? Willst du das? Ist das eine Situation, wie der Bernhard beschreibt, wo du sagst, ja, das ist eine Grenzüberschreitung, die ich gerade bewusst will? Oder ist es eine Grenzüberschreitung, die du nicht bewusst willst, die du einfach nur tust, weil du angstmotiviert handelst? Und dann möchte ich dir sagen, halt mal inne und schau dir diese Situation genau an. Und nimm diesen Glaubenssatz in dein Leben auf und leb danach. Ich muss nicht genügen. Es reicht, dass ich da bin. Es genügt, dass ich da bin. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab du von Herzen Dank, dass du uns diesen Sabbat schenkst. Ich möchte dich bitten, dass wir das integrieren können in unser Leben, dass wir innehalten können, dass wir wissen, du versorgst uns, auch wenn wir nicht weiter produzieren. Dass wir innehalten können und realisieren dürfen, dass du uns liebst, einfach weil wir sind. Herr Jesus, möchte ich bitten, dass wir wirklich uns damit befassen können, wo wir in unserem Leben angetrieben werden, wo wir negativ in unserem Leben angetrieben werden. Dass wir das einfach mal nur in dem ersten Schritt realisieren. Herr Jesus, darum möchte ich dich bitten, dass wir wirklich keine Angst davor haben, innezuhalten. Danke, Herr Jesus, bist du bei uns. Danke, Herr Jesus, genügt deine Gnade.